Genau, ja. Ah, ja. Ich habe eine ganz wilde Woche hinter mir, ganz viel auf Arbeit zu tun. Ihr wisst ja, ich fahre Lebensmittel durch die Gegend. Aber ist nichts, nichts im Vergleich zu der letzten Woche, was Jesus erlebt hat, bevor er gekreuzigt worden ist. Am Anfang toll gefeiert, alle haben gejubelt, da haben die Kleider ausgestreckt, damit er drüber gehe, Palmenzweige, Hosianna, der Sohn David, dann die Pharisäer, die haben ihn ganz genau unter die Lupe genommen. Ja, wer bist du? Warum machst du das? Warum behauptest du das? Und die haben versucht, an ihm irgendeine Schuld zu finden, aber die haben es nicht geschafft. Jesus hat gesagt, beweist mir jemand von euch, ob ich Schuld habe. Und das war so eingeplant von Gott, damit er wirklich dieses unschuldiges Lamm ist, das Lamm, was geopfert werden soll für unsere Sünden. Denn ihr wisst, aus dem Alten Testament mussten die Israeliten am Passafest ein Lamm opfern. Und dieses Lamm musste wirklich eine Woche lang mit der Familie leben. Sie haben sich ganz genau das Lamm angeschaut, ob irgendein Fehler an ihm ist. Und danach durfte das Lamm geopfert sein. Und das war auch die Woche, diese extreme Woche, wo Jesus auf Herz und Nieren geprüft worden ist von dem Pharisäer, vom Volk. Hat er irgendeine Schuld? Hätte Jesus seine Schuld gehabt, er hätte sich nicht qualifiziert, als das Lamm Gottes geopfert zu sein. Ja, aber jetzt als Christen feiern wir Ostern, Ostersonntag. Jesus ist, der Herr ist auferstanden. Ich habe ein paar Mal mit ein paar von euch geübt. Manche wussten, was sie antworten sollen, manche nicht. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, und das macht uns Freude. Es ist die Botschaft, es ist der Grundstein für unsere Existenz als Christen. Wäre Jesus nicht auferstanden aus den Toten, wir wären nicht hier. Weil unsere Erlösung, das, was Jesus am Kreuz getan hat, es hätte nichts gebracht. Paulus sagt, wir wären weiter in unseren Sünden gewesen, wir wären tot in unseren Sünden, kein Erlöser, keine Auferstehung, wir wären verloren. Ja, und der Herr ist auferstanden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Das waren die Worte, die zwei Engel mit diesen strahlenden Klamotten. Es waren keine Abendkleider mit Glitzern. Im Text verstehen wir später, dass es wirklich Engel waren, die einfach diese Herrlichkeit ausgestrahlt haben. Und die Engel sprechen diese Gruppe von Frauen an, die zum Grab gekommen sind, um das Leib Jesu einzubalsamieren. Er wurde vor dem Sabbat gekreuzigt. Die Zeit hat nicht mehr gereicht, um ihn einzubalsamieren, so wie es sich gehört. Die waren in der Eile, okay, um den Sabbat nicht zu brechen, schnell ins Grab. Und die Frauen, das war Maria, das war Johanna, und die Maria, die Mama von Jakobus, und andere Frauen waren auch dabei. Es war eine Gruppe von mutigen Frauen, ja, die auch dieser Tote Jesus, die wollten ihn ehren, die sind mit diesen Ölen hingegangen. Ich glaube, wenn die mutigen Frauen wirklich geglaubt hätten, dass er auferstanden ist, sie hätten das Öl nicht mitgenommen. Aber die sind da hingegangen, er hat uns so viel Gutes getan. Er hat uns befreit, geheilt. Wir wollen ihm die Ehre bringen. Wir lassen den nicht einfach da, sondern wir müssen den einbalsamieren. Und die Engel, die erklären, er ist auferstanden. Warum sucht ihr den Lebenden unter die Toten? Und die Engel zitieren weiter aus den Worten Jesu. Er hat euch erzählt, erinnert euch, er müsste sterben durch die Hand des Sünders und am dritten Tage wird er auferstehen. Das hat er euch immer wieder gesagt. Und nachdem Petrus erkannt hat, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes ist, da steht in dem Bibeltext, seitdem hat Jesus angefangen zu verkünden, dass er sterben müsse und dass er am dritten Tage auferstehen werde. Es war nicht einfach nur einmal so gesagt, sondern der Herr Jesus hat den immer wieder gesagt. Und ich habe immer so gesagt, ja, Jesus ist auferstanden, sein Grab ist leer. Aber sein Grab war es wirklich nicht sein Grab, sondern das war das Grab von Josef von Arimathea. Es war der Brauch, dass Familien oder einzelne Leute sich ja, Gräber gebaut haben oder im Stein gemeißelt haben, obwohl Jesus ein Handwerker war. Er hat sich weder einen Bau gebaut noch eins gekauft, weil er wusste, er braucht diesen Grab nur für 3 Tage. Ich habe ein paar schöne Bilder gesehen bei manchen unseren Geschwistern, wo gesagt wird, ja, Jesus wollte nur übers Wochenende da im Grab bleiben. Und das hat er auch gehalten. Ja, der Herr ist auferstanden. Was hat der Herr Jesus durch seine Auferstehung bewiesen? In der ersten Linie, dass er Gott ist. Er hat die ganze Zeit behauptet, ich und der Vater, wir sind eins. Ich bin vor Abraham, bevor Abraham, ich bin und so weiter. Er hat die Pharisäer so wütend gemacht, dass sie ihn steinigen wollten. Die haben gesagt, du, der du in unseren Augen nur ein Mensch bist, machst dich Gott gleich. Und mit der Auferstehung, der hat es bewiesen, er hat gesagt, ich habe die Macht, mein Leben zu geben und ich habe die Macht, wieder mein Leben zu geben und mein Leben zu nehmen. Er hat auch bestätigt durch seine Auferstehung, dass alles, was er gesagt war, ist, er hat die ganzen Prophetien aus dem ganzen Testament, alles, was durch die Propheten gesagt hat, durch die Auferstehung hat er bewiesen, ja, dass es war. Er hat die Bibel bestätigt, er hat die ganzen Prophetien bestätigt. Er hat auch gesagt, man hat euch gesagt, eure Rabbis haben euch das und das gelernt, aber ich sage euch. Ja, der hat das Gesetz erklärt, er hat das Gesetz vertieft und durch die Auferstehung hat er wieder ein Siegel drauf gemacht, das ist wahr und es bleibt so. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Durch die Auferstehung endgültig das, was Jesus gesagt hat, ist wahr. Alles, was er versprochen hat, wird er tun. Das hat er auch durch die Auferstehung gemacht, bewiesen. Wenn Jesus mir heute sagen würde, heute wirst du mit mir im Paradies sein, ich würde es ihm sofort glauben, weil er es bewiesen hat durch die Auferstehung, dass er das machen kann. Zwar, ich würde mir wünschen, noch eine Weile da zu bleiben, aber wenn er sagt, hey, heute ist vorbei, du kommst zu mir, ja, okay. Ich glaube, dass er das tut, weil er der auferstandene Herr ist. Er hat Macht über Leben und Tod. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch seine Auferstehung hat er bewiesen, dass er der einzige Weg ist, dass er die Wahrheit und das Leben ist. Jetzt in unserer Existenz als Menschen, wir sind alle auf der Suche. Manche irren, manche suchen lange, manche suchen weniger. Und stellt euch mal vor, wir sind alle irgendwie an einer Kreuzung, wo ganz viele Wege gehen. Und wir wissen nicht, wohin. Und dann siehst du überall Tote, ja, Tote an jedem Straßenrand, Tote, Tote, Tote. Und es ist ein einziger, der lebendig ist. Wem wirst du nach dem Weg fragen? Du fragst nicht die Toten, du fragst den einen einzigen, der lebendig ist. Herr Jesus, du bist der einzige Lebendige, zeig mir, wo der Weg zum Vater, welcher der Weg ist. Und er selber sagt, ich bin der Weg. Sein Opfer am Kreuz war nicht umsonst. Das ist eine Auferstehung. Und wir als Christen, wir haben diese wunderbare Lehre von stellvertretendem Opfer Jesu am Kreuz. Das ist mir so wunderbar und ich würde rund um die Uhr nur drüber reden und jedem erzählen, weil das so wunderbar ist, dass Jesus um meine Sünden willen, er hat meine Sünden auf sich getragen und nicht nur das, ich habe lange nicht so gut verstanden, auch als junger Christ, ich wusste, Jesus hat meine Sünden getragen, aber dass er mir seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, sein Verdienst auf mich liegt, dass ich vor Gott gerecht bin, das habe ich lange nicht verstanden. Ich dachte, okay, er ist für meine Sünden gestorben, aber ich muss ein guter Mensch sein. Ich muss irgendwie mich anstrengen, vor Gott gerecht zu sein. Aber diese stellvertretende Opfer Jesu am Kreuz, er hat mir gleichzeitig die Sünden weggenommen und gleichzeitig hat mir seine Gerechtigkeit zugeschrieben. Ihr Lieben, wenn Gott euch anschaut, die ihr Jesus angenommen habt, als Herr und Erlöser, wenn Gott euch anschaut, er sieht seinen geliebten Sohn. Er sieht die Verdienste seines geliebten Sohnes, er rechnet euch zu und rechnet mir zu. Ist einfach menschlich gesehen einfach Wahnsinn. Also ich habe es lange nicht verstanden. Ich habe es wirklich lange nicht verstanden, auch als Christ. Ich dachte, ich muss mich bemühen, ich muss was tun. Es wird so, so schön formuliert, denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Durch unsere Kräfte, durch unsere Kraft würden wir nie Gottes Anforderungen, Gottes Heiligkeit irgendwie befriedigen. Wir würden das nicht schaffen. Aber es gibt einer, und das ist unser Herr Jesus Christus, er hat es für uns vollbracht, er hat es für uns geschafft. Und ich habe in die vergangene Nacht habe ich mich ein bisschen mehr beschäftigt mit dem Opfer Jesu und das, was Jesus am Kreuz getan hat. Stellvertretendes Opfer, aber was beinhaltet, was wird da gewirkt, wie kann man da in die Tiefe gehen, wie kann man das Opfer Jesu am Kreuz besser verstehen? Und in der ersten Linie, das Opfer Jesu Christi war bestimmt als Sühne, als Ausgleich zu sein für die Gerechtigkeit Gottes. Wir haben gesündigt, wir sind alle vor Gott schuldig. Wir verdienen seine gerechte Strafe, weil Gott gerecht ist. Und das Opfer Jesu hat diesen Zorn Gottes und diese Gerechtigkeit, Ausübung der Gerechtigkeit, die wir verdienen hätten, hat es einfach gestillt. Der Gerechtigkeit Gottes wurde Genüge getan. Es wurde für uns dieser Sühneopfer, dieser Ausgleich geschaffen. Jetzt lass uns mal vorstellen, es gibt zwei Parteien. Eine verletzte Partei, jemand hat eine Ungerechtigkeit gemacht. Ja? Und es wird eine Strafe vom Gericht und auch eine verdiente Strafe auferlegt. Das heißt lange nicht, dass die zwei Parteien sofort sich lieben oder dass es einfach vorbei oder gegessen ist. Nein, es wurde erstmal die Strafe gezahlt. Und es gibt auch Leute, nachdem sie eine Strafe, eine gerechte Strafe zahlen, die lieben trotzdem nicht oder die kommen nicht zusammen mit dem, den sie geschädigt haben. Es kann sein, dass sie immer noch Zorn und Wut und Hass in ihrem Herzen haben gegenüber denen, den sie verletzt haben. Das Sühne heißt nicht unbedingt, es ist wieder alles gut. Sühne heißt, es wurde ein Ausgleich gemacht. Das lesen wir in Römer 3, 25. Dann Erlösung und Freikaufen aus der Gewalt des Finsternis, Tyrannei und der Sünde. Ja, durch unsere Ungehorsam als Menschen, durch unsere Sünde gegen Gott. Wir haben sein Segen, seine Beziehung verlassen und wir haben uns zu seinem schlimmsten Feind zugewandt. Es wäre so, als, stell dir mal vor, ihr habt einen Sohn oder eine Tochter, eines Tages sagt, schmeiß die Schlüssel von dem teuren BMW, verlässt das schöne Villa, wo aufgewachsen ist, verlässt diese schöne Umgehung, geht zu deinem schlimmsten Feind, der einfach ein Mafia-Boss ist, ja, ein Bösewicht, bekannt von der ganzen Stadt. Und dieser Sohn oder diese Tochter sagt, nee, ich will mit dem zusammen sein. Da ist Action und wird in irgendwelche schlimmen Geschäfte verwickelt, fängt dann kriminell zu sein. Und irgendwann mal merkt das Kind, oh, ich bin jetzt so tief drin in diese Mafia-Struktur, und ich diene diesem Mafia-Boss, ja. Ich kann nicht mehr so leicht raus. Und du hast dem Kind alles zur Verfügung gestellt. Du hast dem Kind das Paradies ermöglicht. Und das Kind sagt, nein, ich will mit dem Mafia-Boss. Jetzt merkt das Kind, okay, ich bin zwar in einem Schlamassel, ich würde gerne rauskommen, aber der, der einmal in der Mafia ist, der kommt nicht mehr lebendig raus. Jetzt der Mafia-Boss, der kann es kaum erwarten, dir irgendwie weh zu tun. Und er hat dein Kind in seiner Gewalt. Ja, jetzt machst du dir Gedanken, okay, ich will ja verhandeln. Und dein Gegner, der weiß, okay, ich lasse dein Kind einfach nicht los. Ich will dir wehtun. Ich will dir richtig wehtun. Und jetzt fängst du an zu verhandeln und sagst, ich will das. Ich weiß, er ist kriminell geworden. Ich weiß, der hat Sachen gemacht. Er steckt tief in einer Sache. Aber ich will den erkaufen. Ich will den frei. Ich will den lösen. Und der Mafia-Boss sagt, ich will dich. Ich will dir richtig wehtun. Und vergleichbar ist Jesus, das ist dieser Verhandler, das ist dieser Mediator, der unsere Freilassung aus der Macht des Finsternis, unsere Freilassung aus der Macht der Finsternis und der Sünde hat verhandelt und hat sich selbst hingegeben. Okay, nimm mich, ich will die Strafe erleiden, aber lass ihn frei. Ich weiß, die verdienen bestraft zu sein, aber dennoch, ich will diesen Preis bezahlen. Und Jesus Christus hat sich selbst hingegeben, um unsere Freiheit zu ermöglichen aus der Macht der Finsternis und Tyrannei der Sünde. Die Bibel spricht wiederholt einmal, dass das Blut Jesu Christi und sein Leben als Lösegeld ausgezahlt wurde, damit wir frei werden. Erlösung, ja, endlich frei aus dieser hoffnungslosen Struktur der Sünde und des Todes. Das hat Jesus am Kreuz gemacht. Dann die Versöhnung. Versöhnung heißt, ja, aus Feinden werden Freunde. Die Gerechtigkeit Gottes wurde Genüge getan. Wir sind aus der Macht befreit worden und jetzt Jesus am Kreuz bringt diese zwei Parteien, die auseinandergegangen sind, der bringt sie wieder zusammen. Versöhnung, das schönste Wort. Wir sind von Gott ferner gewesen, jetzt bringt uns der Sohn wieder zusammen mit dem Vater. Durch das Ungehorsam von den ersten Menschen. Wir haben diese Gemeinschaft mit Gott verloren. Jetzt durch das Gehorsam der Mensch Gott, Jesus Christus, er bringt es wieder zusammen. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen die Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. weil uns die Versöhnung so wertvoll ist und weil wir wissen, aus welcher Situation, aus welcher Hoffnungslosigkeit, Flucht, Sünde Gott uns herausgeholt hat und wie gut und schön ist jetzt, mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Wir können nicht anders als uns als Botschafter zur Verfügung zu stellen und auch allen Menschen sagen, hey, du musst nicht in Gottes Ferne bleiben. Du musst nicht in diesen Süchten, du musst nicht in der Dunkelheit, du musst nicht hoffnungslos sein. Es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung. Versöhnt euch mit Gott. Ich habe mich mit Gott versöhnt. Ich habe jetzt freien Zugang zum Vater. Ich kann zum Vater jeden Tag und jeden Morgen hin. Er sagt, hey, willkommen, ich habe dich vermisst. Warum bist du so beschäftigt? Nimm dir Zeit für mich. Schön, dass du da bist. Es ist Gottes Gegenwart, die uns wirklich, wirklich glücklich macht. Wir sind vornehm für ihn gemacht. In seiner Ferne, wir sind unglücklich. Wir werden nie glücklich sein. Ohne Gott werden wir nie glücklich sein. Er hat uns für sich gemacht. Versöhnt euch mit Gott. Versöhnt euch mit Gott. Das ist unsere Aufgabe als Christen, als diejenigen, die diese Versöhnung erlebt haben. Ja, der Ostersonntag. Wir haben seine Jüngern und seine Nachfolger den Ostersonntag erlebt. Markus hat am Anfang was erwähnt von diesen Emmaus-Jüngern. Sehr gut. Über die Frauen, die als Erste da am Grab waren. Manche haben scherzhaft gesagt, ja, Jesus wollte, dass die Frauen als Erste über seine Auferstehung erfahren, weil er wollte diese schöne Nachricht schnell verbreitet haben. Deswegen waren die Frauen als Erste am Grab. Ein bisschen Spaß muss sein. Er wollte diese schöne Botschaft schnell unter die Leute bringen. Ja. Wahrscheinlich die Männer hätten es erstmal analysiert, die hätten sich beraten und vielleicht in 2 Wochen später hätten es bekannt gegeben. Ja. Ja. Ja, wir haben, also besonders in, ich hab nur diesen, gut, die 4 Evangelien, die machen ein komplettes und sehr schönes Bild von der Auferstehung Jesu Christi. Wie verschiedene Gruppen und verschiedene Personen das erlebt haben. Und was schön an den Evangelien ist, es werden aus verschiedenen Perspektiven erzählt und die Evangelien ergänzen sich. Ja? Also wenn du 4 verschiedene Zeugen fragst, wie hast du diese Tatsache erlebt? Wenn alle 4 Zeugen genau wortwörtlich das Gleiche sagen, dann würdest du sagen, ja, die haben sich abgesprochen. Aber wenn jeder gibt, oh, ich habe es aus dieser Perspektive gesehen, oh, ich habe es aus dieser Perspektive gesehen und ich habe es aus dieser Perspektive gesehen, dann ergibt sich dieses Bild und die verschiedenen Winkel. Also manche Leute, die nicht viel wissen, die sagen, ah, die Evangelien widersprechen sich. Nee, die Evangelien ergänzen sich. 4 Zeugen, 4 Sichtweisen aus 4 verschiedenen Perspektiven. Und ich habe zum Beispiel Lukas 24 genommen, dieses Kapitel, wie haben seine Nachfolger die Auferstehung erlebt. Also zuerst die Frauen erschrecken, ja, sie sind dennoch mutige Frauen, die gehen dahin, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Und wenn sie diese 2 Engel sehen, die erschrecken. Und die Bibel sagt, dass sie nach unten geblickt haben, weil es war diese Mentalität im Alten Testament, wo du irgendwie die Engel Gottes gesehen hast oder der Engel des Herrn. Die erste Reaktion war, oh, ich habe den Engel des Herrn gesehen, ich muss sterben oder irgendwie passiert irgendwas mit mir, weil es so eine extrem übernatürliche Sache war. Und die Frauen haben erschraken und die haben nach unten geschaut und der Engel sagt, das hat er doch euch gesagt. Er hat gesagt, er wird leiden, er wird gekreuzigt und er wird sterben und er wird auferstehen. Erstmal, eine von den ersten Reaktionen war Erschrecken. Die Jungen hören, was die Frauen gesagt haben und die glauben es nicht. Ne? Also ich meine, das ist ja komisch. Ne? Also wir sind hier zusammen, wir folgen alle Jesu und wenn jemand von euch irgendwas mit dem Herrn erlebt, dann glaube ich euch sofort. Es gibt ja dieses Vertrauen da, oder? Ich habe das und das und am Sonntag kommen wir zusammen, es gibt Zeugnisse, ich habe das mit dem Herrn erlebt. Ja, Amen, Halleluja, klar, ist Vertrauen da. Aber die Männer, die glaubten den Frauen nicht. Irgendwann war da so komisch. Petrus staunt, als er selber hingeht und sieht diese Tücher, die liegen alle da, das Grab ist leer, der Herr ist nicht da, er staunt und irgendwie, der checkt auch nicht, wo Jesus ihm gesagt hat, ich muss hingehen in Jerusalem, ich werde verhaftet, ich werde gekreuzigt und ich werde auferstehen. Irgendwie Petrus hat auch diesen blinden Fleck, der versteht es auch nicht und der staunt, dass das Grab leer ist. Was ist natürlicher als der, der das Leben ist, nicht vom Tod festgehalten werden kann? Das ist irgendwie logisch die ganze Bibel, also das ganze Alte Testament hat darüber bezeugt, dass der Sohn Gottes sein Leben gibt und auferstehen wird. Kleopas und sein Begleiter, es waren diese zwei Nachfolger Jesu, die sind nach Emmaus gegangen und auf der Reise, da kommt auf einmal ein Fremden und sagt, worüber redet ihr denn so? Sie blieben stehen und die Bibel sagt, sie waren traurig. Verstehst du nicht, was hier los war? Traurigkeit. Die zwei Emmaus-Jünger, die sagen auch, ja, ein paar Frauen von uns, die haben uns diese komische Nachricht gebracht, ihr sei auferstanden, das Grab ist leer und sie haben für Verwirrung gesorgt. Also wo ich manchmal denke, Leute, was habt ihr über 3 Jahre von Jesus nicht verstanden? Das war seine Mission, das war seine Reise. Wie war das möglich, dass die das überhaupt nicht checken? Warum war das eigentlich so? Also in der ersten Linie, die sagen, ja, wir hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Wir dachten, also wir hofften, also diese Vergangenheitsform, das heißt, wir haben die Hoffnung aufgegeben. Wir haben gehofft, das aber jetzt hoffen wir nicht mehr. Er ist gestorben, jetzt gibt es so ein paar komische Nachrichten. Wir hofften, er sei welcher Israel erlösen sollte. Es gab damals auch diese Erwartung, wenn der Messias kommt, der wird Israel wiederherstellen. Die hatten auch diese Erwartung, dass der Messias kommt, so wie zur Zeit der Richten. Da gab es diese Richter, die Israel aus der Gefangenschaft von Philister, von Assyrer, von alle, die das Land Israel überfallen haben und verknechtet haben. Es gab diese Hoffnung, wenn der Messias kommt, jetzt haben wir die Römer am Hals, ja, und er wird uns aus der Macht der Römer befreien. Wir dachten, wir hofften, er sei, welche Israel erlösen sollte. Aber er hat es nicht gemacht, er hat sich umbringen lassen. Die haben total missverstanden, die haben total das erste Kommen des Messias als der dienende Messias, der sich töten lässt für die Sünden der Menschen. Die haben es total verwechselt mit das zweite Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit. Und ich frage mich, Leute, wo wart ihr, wo Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt auf sich nimmt. Wo wart ihr? Habt ihr das vergessen? Es war ein von den allerersten Hinweisen, er ist das Lamm, was geschlachtet und geopfert wird. Habt ihr nicht gesehen, wie ist der nach Jerusalem hineingegangen? Ist auf einem edlen Ross, mit starker Armur, mit... Nein, er hat sich einen Esel ausgeliehen. Und er hat diese Prophezeiung erfüllt, siehe, dein König kommt demütig. Er kommt demütig, er macht sich fast ja, lächerlich auf einem Esel. Er kommt da nach Jerusalem, um zu dienen. Das hätte denen zu denken gegeben, er kommt nicht in Macht, in Herrlichkeit. Wer kommt in Macht, in Herrlichkeit auf einem Esel? Nein. Er kam, um zu dienen, er kam, um zu sterben, er kam, um sein Leben als Lösegeld zu geben. Die totale Verwechslung von erstens und zweites Kommen Jesu. Wir leben jetzt nach dem ersten Kommen Jesu und vor dem zweiten Kommen Jesu. Wir haben diese Gnadenszeit, wo Jesus, der Auferstandene, der dient immer noch. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Jesus heilt immer noch die Kranken. Jesus öffnet immer noch die Augen von Blinden. Jesus macht immer noch, er ist noch immer der dienende Messias, der für unsere Schuld gestorben ist. O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Das könnte ich gewesen sein. Ich öffne die Bibel und ich lese alles, was mir gefällt. Was mir nicht gefällt, lese ich nicht. Das könnte ich gewesen sein. Ich lese in der Bibel sehr selektiv. Oh, du bist teuer erkauft. Jesus liebt dich. Kreuzige dein Fleisch. Halte dich fern, rede nicht mehr Übles, mach das nicht. Sei heilig, denn Gott ist heilig. Das will ich nicht. Ich will ja hören, Gott segnet mich, Gott erhebt mich. Ich lese gerne aus Zephania, der Herr freut sich über dich und nicht übel, er übelt über dich. Er mit großer Freude, er jauchzt vor Freude. Ja? Und das lese ich gerne und das haben die Jüngern und Nachfolger Jesu auch gemacht. Die haben gesagt, Jesus kommt, make Israel great again. Weg mit den Römern, Revolution, Wohlstand, Boom, die Wirtschaft muss boomen. Ja? Und die haben diesen Messias so erwartet. Die haben selektiv in der Bibel, in den Heiligen Schriften. Und Jesus sagt, ihr lest aus den Propheten, aber lest doch bitte alles. Musste nicht der Messias leiden? Musste er nicht gekreuzigt sein? Oh, ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Ja, Jesus ist so ein Komplettpaket. Gottes Wort ist ein Komplettpaket. Da muss man wirklich... Das, was mir gefällt, das, was mir weniger gefällt, muss alles annehmen. Ich bete oft, Jesus, halte Schmerz und Leid von mir fern. Aber die Erfahrung ist, wir leiden manchmal und wir haben schwierige Zeiten in unserem Leben. Es ist so. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Ärgernis oder ihr werdet Probleme haben. Ich werde sie... Manche nicht wegnehmen, aber ich werde bei euch sein. Ja? Das hätte ich gewesen sein. Selektiv in der Bibel lesen, selektiv die Guten in den Kröpfen. Okay, ich sage es, ihr wisst, was ich meine. So wie bei Aschenputtel. Ja? Ja, okay. Wenn sie aber davon redeten, das sind ja die zwei Jüngern, die unterwegs nach Emmaus waren, Jesus begegnet sie, er erklärt ihnen die Schriften, dann es wurde Abend, Jesus war mit denen unterwegs, er erklärt ihnen alles. Am Abend sagen die, okay, bleib bei uns, es ist spät, es wird Abend. Und ich habe so verstanden, wenn in Israel Abend wird, dann geht ganz ratzfatz schnell. Das ist nicht so wie bei uns. Du siehst noch die Sonne noch lange, so wie es langsam nach unten geht und sagst, ja, ich habe noch Zeit. In Israel, wenn spät ist, wenn die Sonne untergeht, dann geht sie unter. Boom. Dann ist auf einmal stockdunkel. Und die zwei Nachfolger Jesu, einer davon hieß Kleopas, sagt, bleib bei uns, es ist spät und so weiter. Jesus kommt rein und dann bricht das Brot, segnet und gibt. Und dann, boah, und auf einmal, das ist Jesus, das ist Jesus. Auf einmal haben die verstanden, das ist Jesus und er hat sich unsichtbar gemacht. Was haben die gemacht? Schnell wieder nach Jerusalem, von Emmaus. Die gehen zu dieser Gruppe, Ängstliche und Verwirrte und nicht wissen, was zu glaubenden Jüngern und sagt, ey, schau mal, was uns passiert ist. Ja? Und haben alles erzählt, dass sie Jesus erlebt haben, der auferstandene Jesus. Und während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, weil seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und an meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten, vor Freude sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Wow. Der auferstandene Messias, der hat diesen Körper, hat die Fähigkeit, auf einmal unter ihnen zu sein, hat die Fähigkeit, was zu essen. Die fassen ihn an, die sehen diese Narben, diese Wunden. Ist einfach Wahnsinn. Also, es wird geschätzt, zumindest mathematisch, dass es ungefähr 10 Dimensionen gibt. Ja, also, wir leben in einer dreidimensionale Welt. Ja, und Höhe, Breite, Länge und so weiter. Wir bewegen uns hier und für uns, wenn es dann in vierte, fünfte Dimension geht, dann können wir nicht weiter verstehen, wie das sein könnte. Aber mathematisch ist es bewiesen, es gibt etwa 10 Dimensionen. Manche Wissenschaftler sagen, in der fünften Dimension ist es möglich, einen Fußball einfach auf links zu drehen, ohne dass der Ball kaputt geht. Boah, mindblowing. Und anscheinend das Universum und das, was Gott gemacht hat und sein auferstandener Körper, der nie wieder, sagen wir so, der Einflüsse und der Physikgesetze unterstellt ist, er hat die Fähigkeit, da zu sein, mitten unter ihnen, dennoch zu essen, angefasst zu sein und dann doch sich aufzulösen oder irgendwie weg zu sein. Manche haben so erzählt, also für mein kleines Gehirn hat mir viel geholfen. Stell dir mal vor, es gibt zwei Dimensionen, ja, Strichmännlein auf einem Blatt. Ja? Und die können sich nur in die Länge und Breite bewegen, die Strichmännlein. Aber einen dreidimensionalen Körper, wenn er in diese zweidimensionale Welt geht, der fasst diese Ebene, was sieht man von der Person? Nur die Fußspuren, nur den Kontur von den Fußspuren. Der Körper in die Höhe sieht eine zweidimensionale Kreatur gar nicht mehr. Ja? Aber diese dreidimensionale Person kann von einem Ort zum nächsten gehen. Also das hat mir persönlich viel geholfen. Und anscheinend ist Jesus jetzt in so einem Zustand, wo er da und die Wände sind für ihn kein Hindernis. Der kann da sein, der kann da sein. Und was mich total freut, ist, dass Jesus verspricht uns, dass die Bibel sagt, dass Gott, wenn er uns aus den Toten auferweckt, auferstehen lässt, dass wir ähnliche Körper haben werden. Also nicht gebunden an Zeit, an Raum, sondern wow, eine ganze Ewigkeit in eine neue Schöpfung mit ihm zu verbringen. Ich lese so gerne diese Bibelverse, weil es so genial ist und ich freue mich auf diese Zeit, wenn das möglich ist, wenn ich es im Himmel erleben darf. Was mich auch sehr bewegt und es rührt mich total in meinem Herzen, wo Jesus seine Füße und seine Hände zeigt. Ja, was gibt's da zu sehen? Das, was der Thomas sich so sehr gewünscht hat. Ich will nicht glauben, bis ich die Male gesehen habe, bis ich die Narben, bis ich diese Wunden gesehen habe. Ich habe auch Narben, ja. Also ich kann mich gut erinnern, ein Unfall, Splitter im rechten Oberarm. Einmal hat mich ein Hund gebissen, da habe ich Narben. Einmal in der Schule, einmal hat mich geschubst, ja, Platzwunde, ja. Aber die tun mir nicht mehr weh, diese Narben. Aber diese Narben, die erzählen Geschichten. Jesu Narben, wenn er dir seine Narben zeigt, er zeigt, ich habe für dich einen Preis bezahlt. Das ist die Geschichte deiner Erlösung. Seht diese Narben. Seht diese Wunden an. Was Jesus noch damit sagen will, du hast auch Narben, ja? Aber was erzählen unsere Narben? Unsere Narben erzählen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Dass Sünde uns verletzt hat und zutiefst verletzt hat. Dass andere Menschen uns verletzt haben. Und dass wir Heilung brauchen. Und Jesus sagt, seht diese Narben, ich kann euch heilen. Der Auferstandene, Jesus Christus, bittet dir Heilung an. Egal, was die anderen dir angetan haben, er bittet Heilung an. Der Auferstandene, Jesu, hat Kraft, deine Wunden zu heilen, deine Narben zu heilen. Er hat die Narben gezeigt. Mich ermutigt sehr, viel mehr ermutigt eine Person, die mir erzählt, weißt du, was ich alles gelitten habe? Ich habe meinen Ehemann verloren, ich habe meinen Sohn verloren, ich habe die sterben sehen. Es hat mich so verletzt. Es hat so tiefe Wunden in mir gemeißelt. Ja. Aber der Herr, der hat mir geholfen. Ich habe zwar Narben, ich erinnere mich an diese Schmerzhaft, aber die sind heil. Jesus hat meine Wunden geheilt. Jetzt kann ich mich nur noch erinnern an das, was ich erlebt habe, an das, was mir angetan worden ist, aber ich bin heil. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr noch Wunden habt, was die anderen, die Welt euch angetan haben, manchmal vielleicht hat man sich selber verwundet durch sein Verhalten. Ich möchte euch ermutigen, zu Jesus zu kommen, eure Wunden zu heilen. Und ich möchte euch auch ermutigen, die ihr jetzt Narben habt und ja, ich habe es erlebt, aber Jesus hat mich geheilt, der hat mich durch diese schwierige Phase, der hat mir geholfen, auch so mutig wie Jesus zu sein und sagen, das sind meine Wunden, die sind hier, ja, aber er hat sie mir geheilt. Ich bin viel mehr ermutigt durch einen, der gesagt hat, ich habe diesen Schmerz, ich habe diese schwierige Zeit überwunden mit seiner Kraft, als einer, der sagt, ja, Jesus hat mir geholfen, erfolgreich zu sein, schöne Villa zu bauen. Das ermutigt mich nicht. Als einer, der sagt, ich weiß, was Schmerz ist und dennoch, Jesus hat meine Wunden geheilt. Wie erlebst du persönlich den Ostersonntag? Bist du erschrocken? Hast du Fragen? Hast du Zweifel? Bist du vielleicht verwirrt? Staunst du wie die anderen? Hast du vielleicht irgendwelche Erwartungen an den Herrn Jesus Christus, die vielleicht er sie gar nicht versprochen hat? Manchmal erwarten wir von Gott Dinge, die er uns nicht unbedingt versprochen hat, und dann sind wir zutiefst enttäuscht, wo sie nicht passieren. Aber eins hat er versprochen: Er hat uns das ewige Leben versprochen, er hat uns Heilung versprochen. Er hat uns versprochen, dass er am letzten Tage auferstehen lässt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mir glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind seine Verheißungen, und die sind groß und die sind wunderbar. Was er uns nicht versprochen hat, er hat uns nicht versprochen, dass es easy sein wird. Es heißt nicht, dass wir Genuss und Freude erleben werden, aber das ist kein Dauerzustand. Es kann sein, dass es manchmal schwierig sein wird für uns, dass wir mit Schmerz und Problemen konfrontiert werden. Was er versprochen hat, er hat versprochen, dass er mit uns in diese Probleme, in diesen Schmerz ist. Es hilft ganz sehr, alles in der Bibel und alles in sein Wort zu lesen und anzunehmen. Auch was ich selektiv lese und sehr gerne lesen, und auch was auch da steht und ich nicht so, wo ich nicht so. Es kann sehr gut helfen. Manchmal brauche ich die Hilfe des Heiligen Geistes und die Hilfe von Jesus, dass er mir manche Aspekte des christlichen Lebens einfach erklärt, die ich falsch verstanden habe. Er hat sich die Zeit, in diesem Ostersonntag hat er sich die Zeit genommen, hat denen die Schriften nochmal erklärt. Der hat es erst schon 3 Jahre gemacht, aber die wollten es nicht so hören, wie er es gesprochen hat. Aber dann hat er sich am Ostersonntag Zeit genommen: Ich erkläre euch nochmal. So und so und so. Ich musste sterben, ich musste leiden. Das mit mein Kommen in Macht und Herrlichkeit, das ist ein anderes Kapitel. Es wird kommen. Ich werde wieder kommen, wie ich euch versprochen habe. Oder vielleicht gibt es jemand, der sagt: Ja, das ist mir das Ganze neu. Es klingt gut. Das mit Jesus hat mir bis heute keiner so erzählt, keiner gesagt. Ich will diese Vergebung haben. Ich will dieses wieder. Ich will mit Gott Gemeinschaft haben. Wie ist das möglich? Kann es möglich sein? Ja, das ist möglich. Er starb, damit du mit Gott versöhnt bist. Er starb, damit du in seine Gegenwart kommen hast. Das sind gute Nachrichten. Wenn du das noch nie gemacht hast, ich lade dich herzlich ein. Die Bibel sagt: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Jesus mit deinem Mund bekennt: Herr, du bist mein Herr. Du hast das Sagen in meinem Leben. Ich habe bis jetzt gesagt und ich habe mein Leben selber regiert und ich dachte, ich bin der Herr meines Lebens, aber jetzt bist du der Herr meines Lebens. Und ich glaube, dass du aus dem Toten auferweckt bist. Ich glaube das. Den Herrn Jesus als Herrn und Erlöser annehmen. Ich lade dich herzlich ein, mach das in deinem Herzen. Nimm dir Zeit, verbring Zeit mit Gott. Er ist treu, er hört jedes Gebet. Er starb für dich. Wir mögen manchmal sagen: Ja, Jesus starb für uns, also so für niemand Konkretes. Aber das Kreuz hat Kraft, wenn du sagst: Er starb für mich, und ich nehme Jesus als Herrn und Erlöser an. Falls jemand diesen Schritt machen möchte, mach das mit dem Herrn, mach das in meinem Herzen. Morgen gehört dir nicht, wir wissen nicht, was morgen sein wird. Aber er starb für dich. So, ihr Lieben, ich bin soweit und ja, ich hoffe, dass ihr einen richtig angenehmen Ostersonntag habt. Ganz nah beim Herrn, mit viel Freude, ohne Verwirrung, ohne Angst, ohne Schrecken, ohne Zweifel, sondern richtig, dass ihr diesen Ostersonntag, die Gegenwart und den Segen unseres Herrn Jesus erleben dürft. Amen.